Tja, Michael, jetzt schaue ich dich an. Du hast nur das Pech, dass du heute hier bist. Der Michael ist mein Gebetspartner. Einmal die Woche treffen wir beide uns. Da wir ein bisschen weit auseinander leben, auf eine der modernen Technikmöglichkeiten, meistens per Skype. Das ist eine Möglichkeit, wie man miteinander telefonieren und sich normalerweise auch sehen kann, aber weil irgendeine von unseren Leitungen nicht ganz so schnell ist, hören wir uns nur und sehen uns nicht. Wir zwischen den Treffen, die wir gemeinsam miteinander gestalten, lesen wir immer der Bibel. Und wir hatten dieses Jahr angefangen, jeweils pro Woche ein Kapitel Markus zu lesen. Jetzt sind wir dabei, innerhalb von einer Woche die ganze Apostelgeschichte zu lesen. da werden wir dann morgen weiter drüber sprechen, wenn wir uns wieder treffen am Telefon. Und wir waren in Markus 16 angekommen. Und wir lesen nicht einfach nur in der Bibel, um in der Bibel zu lesen. Und wir lesen nicht einfach auch nur die ganze Apostelgeschichte, um irgendein Bibelpensum zu schaffen, sondern mit einer besonderen Frage, die wir uns dann auch unter anderem neben ein paar anderen Fragen immer stellen. Was hast du von Gott gehört und was wirst du damit machen? Und so bleibt jeder von uns immer bei so einem persönlich ansprechenden Bibeltext hängen. Und ich bin bei einem Text hängen geblieben, von dem ich dir schon gesagt habe, da werde ich was drüber erzählen, weil mich der so bewegt hat. Und der steht im letzten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und ich lade euch ein, mit mir Markus 16 aufzuschlagen. Markus 16. Und dort werde ich ab Vers 9 lesen. Als er, das ist Jesus, aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Dann ging er hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs waren aufs Land. Und jene gingen hin und verkündigten es den übrigen, und auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich, also Jesus, den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen, und er schimpfte über ihre Unglauben und ihre Hartherzigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Das ist so fast ganz am Ende des Markus-Evangeliums, so skizzenhaft hingeschrieben, was wir in den anderen Evangelien ein bisschen ausführlicher lesen, was sich so ereignet hat. Da erscheint er Maria Magdalena, die wird nochmal besonders betont, mit 7 Dämonen ausgetrieben, die geht hin und erzählt das dann den Jüngern, den verbliebenen 11 noch, die glauben es ihr nicht. Dann haben wir 2, die unterwegs sind, hier werden sie nicht mit Namen genannt, von Lukas wissen wir, es sind die Emmaus-Jünger. Hier nach Markus gehen sie hin und erzählen das und sie glauben ihn auch nicht. Und dann erscheint Jesus ihnen selber. Die Frage, die mich bewegt hatte, war, was soll das? Warum geht Jesus nicht gleich zu den 11, ja, und geht als erstes hin und sagt ihnen, hey Leute, ist alles okay, ich bin hier. Ja, macht euch keinen Stress, keine Sorgen, alles gut. Warum geht er diesen Umweg erst zu der Maria und dann zu diesen namenlosen Jüngern und dann erst kreuzt er bei ihnen auf? Was ich gerne mache, wenn ich so eine Frage habe, dass ich sie dem stelle, der Urheber dieses Buches ist. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte eine Antwort. Was hast du dir dabei gedacht, dass du diesen Umweg gegangen bist? Und manchmal höre ich Antworten von Jesus sofort und manchmal höre ich sie bei meiner Lieblingsbeschäftigung, also meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigung, weil ich da sehr häufig Jesus erlebe. Ich war joggen und ich nehme viele Fragen mit, wenn ich laufen bin in Bezug auf Jesus, auf was mich auf die Gemeinde bewegt. Das ist eine Zeit für mich des Betens und Redens auch mit Jesus, weil ich muss mich nicht aufs Laufen konzentrieren, sondern ich habe den Kopf frei für andere Dinge. Und der erste Gedanke, den Jesus mir schenkte, dachte ich, wow, so habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Und es kam noch ein zweiter und dann ist noch ein bisschen mehr daraus entstanden und daran möchte ich euch gerne Anteil haben lassen. Den ersten möchte ich einfach kurz zusammenfassen mit folgenden Worten. Jesus spricht und erscheint nicht nur Auserwählten. Die 11 waren ja schon besonders. 3,5 Jahre sind sie mit Jesus unterwegs gewesen. Das war der engste Kreis, die haben alles miterlebt. Er hat auch andere Jünger gehabt, diese zwei, die Namenlose, die hier genannt werden, waren so ein paar von der anderen Sorte. Aber die 11 waren so die Top-Leute. Und Jesus erscheint als erstes denen, die ganz unten sind. Eine Frau ist in der damaligen Kultur schon ziemlich weit unten. Bis heute betet jeder männliche Jude jeden Morgen: Gott, ich danke dir, dass du mich nicht als Frau geschaffen hast. Das ist halt bis heute so ein kultureller Gedanke, Frauen sind Menschen zweiter Klasse. Die Frauen beten übrigens jeden Morgen: Gott, ich danke dir, dass du mich nicht als Tier geschaffen hast. Das war die Kultur damals. Und dann ist das nicht irgendeine Frau, das ist eine Frau, die 7 Dämonen gehabt hat. Als sie noch hatte, kann ich mir vorstellen, war es nicht angenehm, bei ihr zu sein, wenn jemand von 7 Dämonen beherrscht wird. Die war bestimmt noch ganz am Rande der Gesellschaft. Es wird übrigens in allen Evangelien wird es betont, und im Johannesevangelium wird sie sogar nochmal besonders hervorgehoben, weil sie ist diejenige, die also die persönlichste erste Begegnung mit Jesus hat, die Maria Magdalena. Eine, die von allen verachtet worden ist, das ist die erste, der Jesus erscheint. Jesus, und das fand ich den spannenden Gedanken, ist für alle da. Und er macht das nochmal deutlich, nicht nur für die Frauen und die ganz unten stehenden Frauen, sondern die Jünger im Markus-Evangelium haben bewusst keine Namen. Es gibt so viele, also ihr kennt bestimmt ja viele Verkündiger, die sind so ganz groß und stark, und einer von den ganz größten in der ganzen Christenheit, das war der Billy Graham, da ist er gestorben. Ich glaube, selbst als Adventist hat man mal was von Billy Graham gehört. Und im Vergleich dazu, selbst ich, der vielleicht von mehr Leuten gekannt wird als mancher ein anderer, bin ziemlich namenslos. Aber Jesus erscheint auch den Namenlosen zuerst, das heißt dir und mir. Jesus ist eben nicht nur einer für Eliten, für die, die es drauf haben, die ganz eng und besonders stark mit Jesus verbunden sind, sondern für jeden. Und Jesus möchte nicht nur zu den Eliten sprechen und ihnen sagen, was Sache ist, den geistlichen Überfliegern, sondern zu jedem, zu dir und zu mir, egal wie hoch oder klein du stehst, wie hoch oder klein du dich selber fühlst. Jesus möchte jedem begegnen und zu jedem sprechen. Das war so der erste Gedanke, der mir kam. Den fand ich total spannend. Das ist so eine Geschichte, warum er den Umweg gegangen ist, um deutlich zu machen, ich bin nicht nur für die Supertollen da. Und dann kam mir noch ein zweiter Gedanke. Den möchte ich erstmal so zusammenfassen. Jesus konnte den anderen nicht sofort erscheinen. Weil Jesus hat die ganze Zeit zu ihnen gesprochen und sie haben ihm weder richtig zugehört noch an ihn geglaubt. 3-mal lesen wir im Markus-Evangelium, das seinen Jüngern erzählt: Ich muss nach Jerusalem gehen, dort werde ich den Juden überliefert, sie werden mich foltern und hinrichten und ich werde sterben und am 3. Tag wieder auferstehen. 3-mal lesen wir das im Markus-Evangelium. Was machen die Jünger? Also als erstes sagt der Petrus, als Jesus das erste Mal sagt, das soll dir niemals geschehen. Das zweite Mal tauschen sich die Jünger dann darüber aus, nachdem er ihnen das gesagt hat, wer wohl der Größte von ihnen ist. Und das dritte Mal schicken ja der Johannes und der Jakobus die Mutter zu Jesus und sagt, frag ihn doch mal, ob wir nicht in deinem Reich die ersten Plätze einnehmen können. Die haben überhaupt nicht zugehört. Dann ist das letzte Abendmahl, das, was wir heute feiern. Da ist diese seltsame Geschichte mit Judas, wo er sagt, einer von euch wird mich verraten und es ist anders, weil sie dann auch noch in den Garten Gethsemane gehen und beten und alles. Und Jesus sagt sogar noch zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und die schnallen nichts. Und kurz vor dem Abendmahl kommt noch eine Frau an, wieder übrigens eine Frau, ganz spannend, die seine Füße salbt. Und das ist ja nicht irgendwas. Stellt euch vor, ja, hier kommt, wir haben hier Potluck, ja, und da kommt eine Frau rein, zieht mir die Schuhe aus und fängt an, die mit Öl zu übergießen. Und ihr würdet alle ein bisschen komisch gucken, oder? Und wenn die dann vielleicht auch noch als einschlägige Dame aus gewissen Etablissements bekannt wäre, würdet ihr wahrscheinlich doppelt komisch gucken. Meine Frau wäre bestimmt auch nicht begeistert. Das war schon was Besonderes. Und Jesus sagt, als die Jünger sagten, man hätte dieses kostbare Öl nehmen können und dann hätte man für 300 Dinare, das ist fast ein Jahreslohn, verkaufen können. Und er sagt, nein, sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt. Also im Prinzip 5-mal, 3-mal direkt und 2-mal indirekt hat Jesus ihnen gesagt, er wird sterben. Und 3-mal ganz deutlich, ich werde wieder auferstehen. Das heißt, sie haben die klare Botschaft von Jesus gehört, aber nicht verstanden und nicht richtig hingehört. Das heißt, wenn er jetzt auf einmal aufgekreuzt wäre, wer weiß, was passiert wäre, die haben ja so schon Angst gehabt, vielleicht wären die panikartig davongelaufen, hätten ihn überhaupt nicht ernst genommen. Also, und das finde ich spannend, geht Jesus einen Umweg. Er schickt ihnen erstmal eine harmlose Frau, die sagt ihnen, ich habe Jesus gesehen. Glauben sie nicht. Dann schickt er ihnen noch 2 Boten, diesmal 2 Männer, weil Männer gelten ja dann in der Kultur damals mehr, ja, und sagt ihnen durch diese beiden Männer, wir haben Jesus gesehen. Glauben sie trotzdem nicht. Aber es hat schon mehr Gewicht, erstens, weil sie es 2-mal gehört haben und dann nochmal von 2 plus einer Person. Und es heißt in der Bibel, das Zeugnis 2er sollt ihr annehmen. Und als Jesus dann selber aufkreuzt, dann sind sie wenigstens schon ein bisschen vorbereitet. Und dass sie nicht panikartig wegrennen und das nicht für ernst nehmen, weil sie haben schon 2-mal gehört, ja, Jesus ist auferstanden. Und das finde ich spannend, auch wenn wir quasi unseren Filter vorgeschaltet haben, weil ich bin ganz sicher, Gott, Jesus spricht zu jedem von euch. Aber wir haben teilweise Filter und hören das nicht richtig. Nehmen es nicht wahr oder nehmen es falsch wahr, lassen nur so bestimmte Sachen durch, aber nicht, was Jesus wirklich sagen will. Jesus will aber klar und deutlich zu uns sprechen und dann nimmt er manchmal Umwege. Und dann schickt er andere Leute, die sagen, hey, hör mal, das hat Jesus gesagt. Und wenn manchmal nicht der direkte Weg, also wenn jemand uns das sagen kann, er hat auf jeden Fall einen Weg gebaut, der auch hier drin ist. Was nimmt er nämlich diesen beiden namenlosen Jüngern, als er mit ihnen unterwegs ist? Da nimmt er dieses Buch und erklärt ihnen alles daraus. Das heißt, das ist auch Jesu Reden, durch das er zu uns spricht. Und das macht er, als er selber erscheint, genauso. Wir haben, denke ich, bei uns nur ein Problem, dass wir vielleicht oft das Reden oder das Erscheinen, auch Jesus möchte nicht nur mit uns reden, sondern auch uns erscheinen, nicht wahrnehmen. Ich war jetzt 2 Wochen in England zum Studium und habe einen ganz spannenden Artikel unter anderem neben vielen lesen dürfen. Auf Englisch heißt er The Flaw of the Excluded Middle. Also der Makel oder der Mangel der ausgeschlossenen Mitte. Was ist damit gemeint? Wir hier in der westlichen Welt leben so, dass alles erklärbar ist. Alles ist wissenschaftlich erforschbar und wenn du in der Schule bist und sagst, naja, ich glaube aber nicht, dass die Erde per Zufall entstanden ist, dann wirst du, wenn du einen netten Lehrer hast, wenigstens noch milde belächelt. Und viele andere Dinge, die wir so lernen. Und wenn irgendwas ist, wir erklären uns das sofort auf natürliche Weise. Das passiert deswegen. Und wir als Christen glauben aber, es gibt ja auch noch Gott. Und wenn dann so einer aus dieser Kultur in die übrige Welt geht, die nicht westliche Welt ist, kann es sein, dass er Folgendes erlebt. Das stand unter anderem in diesem Artikel. Die Leute glauben an Geister und Dämonen und glauben an Mächte, die dazwischen sind, zwischen da oben und hier unten. Und dann kann es passieren, das ist 1:1 Geschichte, die einer unserer Profs erlebt hat, dass sie jemanden taufen aus diesem Kulturkreis. Und er hat sich bekehrt und sie taufen ihn und haben ihn unter Wasser und der Prediger kriegt ihn nicht mehr hoch. Und es rennen andere ins Wasser, weil sie schnallen, hier passiert irgendwas und keiner kriegt ihn hoch. Mit vereinten Kräften kriegen sie ihn nicht hoch. Bis irgendeiner auf die Idee kommt, einfach zu sagen, Jesus, wir brauchen dich. Und in dem Augenblick kriegen sie ihn hoch. Es gibt viel mehr in dieser Welt, als wir glauben. Wir haben diese Welt aus unserer Kultur fast vollständig ausgeblendet. Unser Kampf ist nicht zwischen Fleisch und Blut, ich weiß nicht, ob ihr so weit gekommen seid, sondern zwischen die Mächten und Gewalten, die Beherrscher der Finsternis. Wir sind nicht allein in diesem Raum. in diesem Raum sind Engel und wahrscheinlich sogar auch ein paar Dämonen. Beim letzten Abendmahl, ja, Judas war dabei. Und dann heißt es, der Teufel fuhr ihm ins Herz. Der war persönlich beim letzten Abendmahl anwesend. Könnt ihr sie wahrnehmen? Der eine erzählte von unseren Profs, da gibt es einen Baum. Jeder, der aus diesem Kulturkreis, ob Christ oder nicht Christ ist, an diesem Baum vorbeigeht, spürt, dass in diesem Baum ein Geist ist. Wir, die wir dann vorbeigehen, sind so blind für diese Welt, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Und ich glaube, dass, deswegen passt die Geschichte so zu uns, das ist unser Problem. Wir haben die Verbindung zwischen da oben und dem hier unten nicht so mehr richtig. Wir haben diese Mitte quasi förmlich ausgeschlossen. Dabei ist Gott permanent und immer wieder dabei, durch diese Mitte zu sprechen. Zu uns. Noch zwei Geschichten, die ich ganz spannend fand. Wir müssen für das Studium mussten wir so unsere Lebensgeschichte aufschreiben. Das war eine Aufgabe mit dem Schwerpunkt, wie ist es dazu gekommen? Was hat Gott in unserem Leben so bewirkt, dass wir Leiter geworden sind? Und wir müssen gegenseitig unsere Arbeiten auch lesen in unseren Arbeitsgruppen. Und der eine hatte seine Geschichte aufgeschrieben. Er hat es erzählt, aber ich hatte es vergessen. Er war in Jamaika gewesen zur Ausbildung. Also zum Studium, war schon verlobt, ein Jahr ohne Verlobte, da war nicht einfach hin und her reisen, kam zurück, hatte auch kein Geld und ist dann bei seinem Vater untergekommen und seine Verlobte wohnte so eine Autostunde, wenn man sehr schnell über die Autobahn fuhr, entfernt. Sein Vater hatte so einen richtig fetten Truck, so würde man das nennen, also so ein Über-SUV, so ein Ding, was dort in dem Land auch die Polizei hat. Das Einzige, was auf dem Teil fehlte, war Blaulicht und Sirene. Und dann dachte er, das ist gut, hat alle Lichter angemacht, ist auf die Autobahn gebrettert und alles, was das Ding hergibt, alle Geschwindigkeitsgrenzungen übertretend und ist losgefahren, dadurch sehr schnell angekommen. Weil alle dachten, das ist ein Polizeiauto, machen alle Platz. Und auf dem Rückweg, ist erst zum Wochenende hingefahren, musste am Sonntag wieder zurück und dachte, das hat ja gut geklappt, ich koste jede Sekunde mit meiner Verlobten aus, ich brauche ja nur eine Stunde, wenn ich so fahre, wie ich hingefahren bin, dann komme ich schon rechtzeitig. Und setzt sich wieder auf die Autobahn, brettert mit diesem Ding rum, hat die Anlage voll auf und fühlt sich richtig gut. Und auf einmal hört er eine Stimme: Fahr langsamer! Und er ist ganz irritiert, guckt sich um, ist nichts, da habe ich mir eingebildet, fährt weiter. Kurze Zeit später wieder: Fahr langsamer! Dreht die Musik runter, schaut, ob irgendwas ist, sieht nichts, erkennt nichts. Macht sich keine Gedanken, dreht die Musik auf und fährt mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. Und dann zum dritten Mal richtig laut: Fahr langsamer! Ist ziemlich erschreckt, drosselt die Geschwindigkeit und kommt wieder in den normalen Bereich rein. Und in diesem Augenblick platzt sein rechtes Vorderrad. Das ist in England gewesen, er war auf der Überholspur, das heißt ganz rechts. Und wenn da das rechte Vorderrad platzt, 70 Meilen hatte er drauf, ich weiß nicht genau, 130 könnte das sein, 120, 130 km/h, wer kennt sich gut aus mit Meilen zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls, und es war so ein 2,5 Tonnen schweres Fahrzeug. Und er klammert das Steuer fest und er merkt, er kann es nicht halten, das Steuer bei der Geschwindigkeit. Und er betet noch einmal und sagt: Jesus, ich brauche dich. Und er merkt, dass er richtig viel Kraft kriegt und es gelingt ihm, das Auto nach über 3 Spuren auf den Standstreifen zum Stehen zu bringen. Hinter ihm hält ein Motorradfahrer, steigt aus, geht zu ihm und sagt: Alles okay? Und er sagt: Ja, ist alles okay. Und der Motorradfahrer sagt ihm: Das sah so aus, als wenn du jeden Augenblick durch die Leitplanke auf die Gegenfahrtfahne geschleudert wirst. Er ist ausgestiegen, es war nur noch die Felge da. Es war nichts anderes mehr übrig von seinem rechten Vorderrad außer der Felge. Eine andere Geschichte, die ich ganz spannend fand, auch einer, der war auch im missionarischen Bereich unterwegs, und ist in der südlichen Hemisphäre unseres Planeten. Sie hatten nicht viel und an dem Tag hatten sie gar nichts mehr zu essen, außer irgendwie so ein Stück Brot. Und er war ziemlich verzweifelt, weil er wollte essen für seine Familie. Und er hat gesagt: Jesus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche deine Hilfe. Und vor seinen Augen ist aus einem Brot 3 geworden, in seinen Händen. Das passt nicht in unseren Glauben rein, ja? Das ist völlig außerhalb unserer Welt. Weil wir leben so viele, also den meisten geht es so, wir leben hier in dieser Welt, alles ist erklärbar rational, das kann nicht sein, das ist Spinnen, ich glaube das nicht, die Geschichten, die du da erzählt hast, kann ich mir nicht vorstellen, ja, das ist alles Schwachsinn. Gott gibt es, ja, aber uns fehlt diese Mitte. Und deswegen kann Gott auch oft nicht zu uns sprechen, weil wir ihn ausgeschlossen haben. Das Coole aber, finde ich, ist, dass Gott Umwege geht, um doch zu unserem Herzen zu sprechen und versucht, die Hemmnisse, die Hindernisse, die wir aufgebaut haben, zu umgehen. Und dann ist es so, dass er sein Reden, sein direktes Reden oder sein direktes Erscheinen zu uns vorbereitet. Dass er vielleicht eben so eine Maria Magdalena schickt, die so eine Story erzählt und sagt, das habe ich erlebt. Und dann schickt er nochmal zwei Emmaus-Jünger und sagt, ey, das habe ich erlebt. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann schlagen die mit euch zusammen die Bibel auf und hier steht's doch drin. Das Ding ist voll von solchen Sachen, dass Gott spricht, dass Jesus spricht, dass der Heilige Geist spricht, dass Gott den Menschen, also Jesus den Menschen erscheint, dass Engel den Menschen erscheinen, dass es Dämonen gibt, dass Dämonen ausgetrieben werden. Das ist voll davon. Gott verlässt nichts unversucht, um direkt mit uns kommunizieren zu können. Er will nicht nur immer Umwege gehen, er möchte direkt mit uns reden und uns erscheinen. Das ist so der zweite Gedanke, den ich daraus genommen habe. Also der erste, dass wir uns bewusst werden, dass wir, wo bin ich eigentlich? Glaube ich wirklich, dass das, was die Bibel sagt, dass es diese Zwischenwelt gibt, zwischen ganz oben Gott und Engeln und uns hier unten und der rein rationalen Welt, dass es diese Zwischenwelt gibt? Der zweite Gedanke, dass Jesus uns aufmerksam will, dass es gibt und dass er mit und durch sie zu uns kommunizieren will, direkt und auch uns erscheinen möchte. Und der dritte ist, ich will das mal so formulieren, man spricht heutzutage davon, dass wir in einer Informationsblase leben. Wer also Internet hat und klickt fleißig irgendwelche Sachen an, eine Geschichte, das klingt schon zu unglaublich, aber es ist gar nicht unglaublich, ja, der hat sich über so ein Internettelefon mit jemandem unterhalten, was für eine Kaffeemaschine er sich kaufen möchte. Kurze Zeit später hat er auf seinem Display in seiner Werbeanzeige genau die Kaffeemaschine. Weil, Leute, da wird mitgehört, das ist so. Da gibt es Algorithmen, so nennen sich diese Programme, die gucken, was du machst im Internet, die hören zu, was du sagst im Internet. Und wenn die merken Kaffeemaschine und die kriegen mit, was du willst, dieser Algorithmus, die Worte passen, dann kriegst du die Angebote dazu. Und so ist das. Auch wir kriegen immer die Informationen, die in unser Bild passen und wir sind immer mehr in einer Blase, in einer Informationsblase. Und wichtig ist, dass wir uns von Gott diese Blasen sprengen lassen, in denen wir sind, wo wir mit unseren Scheuklappen rumrennen und nur das sehen, was wir sehen wollen und man uns anbietet. Und spannend finde ich dann so noch als vierten Gedanken, der mir kam. Wenn du möchtest, dass Jesus direkt zu dir redet, und dir erscheint, so wie er Maria erschienen ist und den Emmaus-Jüngern und den anderen, bleib einfach dran. Wo waren denn die Jünger? Zu Hause. Oh, uns geht so schlecht, der Herr ist gestorben. Und gegessen haben sie. Als Jesus kam, haben sie gegessen, Männer. Denken immer nur ans Essen. Und Maria? Maria war am Grab. Die war am Kreuz. Die war am Grab. Als dann Sabbat nichts ging, aber gleich am nächsten, als noch bevor die Sonne aufging, war sie schon bereit, hat dann schnell die Öle gekauft und ist mit ihren Freundinnen dahin. Die ist da gewesen, wo Jesus war. Die hat genauso wenig verstanden, was gelaufen ist. Aber sie war trotzdem da, wo Jesus war. Und dadurch hatte Jesus die Chance, ihre Blase zu sprengen. Und Maria hatte keine Angst. Als Jesus erscheint, wenn wir im Johannesevangelium lesen, Maria hatte keine Angst. Die Jünger hatten Angst, als Jesus erschien. Maria nicht. Jesus will mit dir reden und er will dir und mir begegnen. Und er sucht alle möglichen Wege, wie er das machen kann. Und wenn wir quasi die Mitte ausgeschlossen haben und nicht so recht glauben, dass all diese komischen Dinge passieren, die man nicht erklären kann, dann sucht er halt Umwege. Durch andere, die ihm begegnet sind, durch die Bibel, und dann eben doch durch direktes Reden. Und er wünscht sich, dass wir aufwachen und aus unseren Blasen herauskommen. Und er hat noch eine besondere Form der Begegnung mit ihm geschaffen. Und ich wünsche mir, und ich glaube, dass Jesus sich das auch wünscht, wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern, Dass wir das nicht einfach nur tun, ja okay, wir waschen uns die Füße, wir essen ein bisschen herzhaften Keks, um es mal ein bisschen provozierend zu formulieren, und wir trinken einen Schluck Traubensaft. Jesus hat das nicht einfach nur gegeben, dass wir ein symbolisches Mahl geben, sondern er hat uns ein Symbol gegeben, weil er uns auch in diesem Symbol begegnen möchte. Wenn du jemand die Füße wäschst, dann ist es, dass Jesus dieser Person die Füße wäscht. Wenn jemand dir die Füße wäscht, dann ist es Jesus, der dir die Füße waschen möchte. Wenn du Brot, das Brot gleich zu dir nimmst, wenn du gleich den Wein trinkst, dann hat Jesus gesagt, er nimmt mich auf. Als eine Chance, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, Jesus bewusst zu begegnen. Betet für euch auch selber, Jesus, wenn wir das jetzt machen, ich möchte dir in diesen drei Symbolen Fußwaschung, Brot und Wein begegnen. Amen. Und ich lade dich ein, dass wir die letzten